Nicht, dass ich da noch reinbeiße. So, okay. Ja, der Predigtext steht im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel. Es sind jetzt ungekürzt, ja, also den gesamten Text. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Schleppnetz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen, und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagten zu ihm, ja. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Ja, der heutige Predigtext findet sich nur in dem Evangelium nach Matthäus. Kein anderes Evangelium führt diese Gleichnisse auf. Auch hat man den Eindruck, dass der letzte Vers gar nicht so recht zu dem Abschnitt passt. Möglicherweise ist er später eingefügt worden. Nun, es gibt heute immer noch einen Vorwurf, den man hier und da hört. Ihr Frommen, ihr Christen, ihr versprecht den Menschen ein Reich Gottes, ein Himmelreich, das aber nirgendwo zu finden ist. Und ich muss sagen, es stimmt. Dies ist tatsächlich eine Utopie. Denn das griechische Wort, das heißt wörtlich übersetzt Nicht-Ort oder kein Ort, so könnte man das übersetzen. Und weil das so ist, kann man es auch nicht auf irgendeiner Landkarte finden. Aber dies hier alles ist eine Real-Utopie und kein Hirngespinst irgendwelcher frommen Leute. Doch was will uns Jesus mitteilen? Was will er uns sagen? Welche Botschaft hat er zu diesem Thema? Da muss ich zunächst einmal auf eine Ungenauigkeit in unserem üblichen christlichen Sprachgebrauch aufmerksam machen. Es geht hier nämlich um zwei Begriffe, die wir in den Evangelien vorfinden. Einmal spricht Jesus vom Reich Gottes. was man besser mit Herrschaft oder Königsherrschaft Gottes übersetzen sollte. Und auf der anderen Seite spricht Jesus vom Reich der Himmel. Himmel, das ist eigentlich immer eine Mehrzahl im Urtext, im Hebräischen und auch im Griechischen. Himmel oder Himmelsherrschaft, so könnte man dies übertragen. Im Evangelium nach Lukas wird das besonders gut erklärt, was mit der Herrschaft Gottes gemeint ist. Da sagt Jesus, die Herrschaft Gottes kommt nicht mit Beobachtung. Kommt nicht mit Beobachtung. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, die Herrschaft Gottes ist innerhalb von euch. Ist innerhalb von euch. Da kommen wir der Sache näher und erahnen, was uns Jesus in diesen drei kurzen Gleichnissen vom Reich der Himmel mitgeben möchte. Wenn sich Menschen zu Gott wenden und Menschen die Ethik befolgen, die Jesus in seiner Bergpredigt ausführt, dann ist das der Bauplan einer neuen Gesellschaft und der Wegbereiter zum Himmelreich. Schauen wir uns die Gleichnisse einmal näher an. Nun, sie scheinen auf den ersten Blick gleichartig zu sein. Und doch gibt es bei näherer Betrachtung Unterschiede. Da ist zunächst einmal der verborgene Schatz im Acker. Der Mensch, der hier beschrieben wird, findet den Schatz überraschend und eher ganz zufällig. Jedenfalls hat er nicht gezielt nach dem Reich der Himmel gesucht. Dieser Mann wird nicht näher beschrieben. Vielleicht war er ein Mensch, der einfach so durchs Leben ging, ohne Ziel, ohne bestimmten Plan. So wie auch heute noch manche Menschen einfach so dahin leben. Doch dann begegnet ihm etwas Großes. Er findet einen verborgenen Schatz und er erkennt sofort, hier habe ich etwas gefunden, was alles Bisherige in den Schatten stellt. Hier habe ich etwas gefunden, was an Wertvollem weit über das hinausgeht, was mein Leben bisher bestimmt hat, was dauerhaft ist, was mein weiteres Leben dann dauerhaft bestimmen wird. Und nicht nur das Leben hier, sondern er hat eben den Wegbereiter für das zukünftige Leben gefunden. So ist seine große Freude zu erklären, die eben so groß ist, dass er sogar einen Tausch macht. Er verkauft alles, was er bisher hatte, das ist ihm auf einmal nicht mehr so viel wert und kauft dafür den Acker mit dem verborgenen Schatz. Das Bisherige hat für ihn auf einmal keine Bedeutung mehr gegenüber dem neuen Besitz. Ich möchte das so sagen, hier geht es um neues Leben. Sein Leben ist verändert. Es gibt neues Leben. Und Jesus hat es einmal so formuliert, dieses Leben ist im Überfluss. Überfließendes Leben. Leben im Überfluss. Und dieses Leben hier stellt die Weichen und die Linien hinein bis in das ewige Leben. In dem zweiten Gleichnis dagegen geht es um einen Mann, einen Kaufmann, also um jemanden, der ein Gewerbe betreibt. Er kennt sich aus und er weiß auch genau, was eine minderwertige Perle von einer wertvollen unterscheidet. Das ist eben sein Beruf und so sucht er ganz gezielt nach der echten, nach den herausragenden Perle. Und tatsächlich, seine gezielte Suche hat Erfolg. Er findet die alles bisher überstrahlende Perle. Nun muss man wissen, dass zur Zeit Jesu Perlen auch eine symbolische Bedeutung hatten. Mit Perle wurde das Wort Gottes bezeichnet. Das ist eben kostbar und an Strahlkraft nicht zu überbieten. Sicherlich, ihr alle kennt dieses bekannte Wort, Perlen vor die Schweine werfen, oder wie Luther übersetzt hat, in gutem gestandenen Deutsch, Perlen vor die Säue schmeißen. Das ist ja schon ein geflügeltes Wort geworden, das heute schon allgemein bekannt geworden ist. Das ist ein Ausspruch, den Jesus in seiner Bergpredigt macht. Es war ursprünglich eine versteckte Warnung an seine Leute, einfach nicht das kostbare Wort Gottes den Römern vor die Füße zu werfen, damit sie die es nicht in den Dreck treten konnten. Jesus gibt hier also eine Spitze gegen die Römer mit dem Ziel, sich vor ihnen zu hüten. Von ihnen kommt kein Heil, sondern Unheil und Verderben. Und es ist auch ein Wort gegen die Sadduzäer gerichtet, die versuchten, mit den Römern gemeinsame Sache zu machen. Es hat ihnen nichts genützt. Sie wurden dennoch mit dem Untergang und Zerstörung des Tempels nicht bewahrt und gingen ebenfalls unter. Achtet auf die kostbare Perle, auf das Wort Gottes. Doch zurück zu dem Kaufmann in unserer Geschichte. Sicherlich hat er schon viele Perlen gesehen und begutachtet. Und wenn ich hier nun Perlen in ihrer symbolischen Bedeutung verstehe, dann kann ich ja ahnen, dass dieser Mann schon mit vielen Religionen, Philosophien oder Weltanschauungen in Berührung gekommen war. Aber diese Perlen, um eben in unserem Bild zu bleiben, also diese ganzen Anschauungen haben ihn nicht zufriedengestellt und konnten seine Anforderung an das Leben nicht erfüllen. Es kommt auf die eine, auf die einzigartige Perle an und so sucht der Kaufmann eben nach der einzigen, herausragenden Perle, die alles überstrahlt. Auf die kommt es an. Aber gibt es diese eine Perle überhaupt? Gibt es das eine Wort und die eine Wahrheit, die dauerhaft ist und Bestand hat im Leben und im Sterben? Und die sogar bis ins zukünftige Leben reicht? Wir wissen zwar nicht, wie lange er schon gesucht hat, aber wir hören davon, als ihm auf einmal diejenige Perle begegnet, die er gesucht hat, greift er sofort zu. Und damit verlieren die bisherigen Perlen, die bisherigen Wahrheiten, Anschauungen automatisch an Wert. Und auch er verkauft dann die ihm minderwertig erscheinenden Perlen, um die eine zu kaufen. Wir sehen also, welch wertvoller Besitz das Wort Gottes darstellt. Es ist ein kostbares Schmuckstück, das alles andere an Bedeutung weit hinter sich lässt. Da ist das dritte Gleichnis nun, das uns der Evangelist vorlegt. Es beschreibt einen Fischfang. Das Schleppnetz, von dem da die Rede ist, wird ungezielt ins Wasser ausgeworfen, sozusagen flächendeckend, und fängt einfach das ein, was da ist, so wie es kommt. Als es wieder eingeholt wird, findet sich so allerlei darin. Eine bunte Mischung, und da zappelt zunächst noch so allerhand Leben darin. Leben, das versteht die Bibel, das ist Gemeinschaft mit Gott. Und da sind im Netz wertvolle Speisefische zu finden, die in einer Gemeinschaft, einer Gemeinde dann zusammengefügt werden. Aber es ist in dem Fang auch etwas darunter, das nicht brauchbar erscheint und aussortiert wird. Wenn man so darüber nachdenkt, dann findet man auch in der Gemeinde Menschen, die zwar eine Zeit lang im Glanz des Wortes Gottes in der Gemeinschaft der Gläubigen sich aufhalten und sich da mittendrin befinden, aber es sind doch mehr so Mitläufer. Sie sind zunächst kaum zu unterscheiden von den Menschen, die es ernst mit ihrem Glauben meinen, aber irgendwann wollen diese Mitläufer doch lieber in das alte, vorherige Leben zurückkehren, mit allen Konsequenzen, die daraus folgen. Sie sind diejenigen, die die Bibel mit den Worten beschreibt, Menschen, die die Finsternis dann doch mehr lieben als das Licht. Noch einmal greift Jesus gerade dieses wichtige Thema in einem anderen Gleichnis auf. Und zwar in dem Gleichnis von dem großen Gastmahl, das ein König ausrichtet und viele Menschen dazu einlädt. Die Gäste bekommen sogar Festkleider geschenkt, was man symbolisch auch als neues Leben deuten kann. Der König kommt persönlich vorbei und schaut sich die Gäste an. Doch da ist ein Gast, der hat noch sein altes Kleid an. Den spricht der König dann an: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du doch kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Offensichtlich war auch hier eine Person in der Gemeinschaft dabei, die man als Mitläufer bezeichnen kann. Jemand, dessen innere Einstellung ganz und gar nicht eine Hinwendung zu Gott bedeutete. Der König reagiert hier drastisch und sehr hart. Aber vielleicht war es notwendig. Diesem Mann sollen Hände und Füße gebunden werden, heißt es da, wohl damit er keinen Schaden mehr anrichten kann. Und es geht in die Finsternis von Weinen und Zähneknirschen, also einem schmerzlichen Prozess ist hier die Rede. So wie das auch heute, wie es auch in unserem heutigen Abschnitt heißt. Das ist die gleiche Formulierung. Und doch, das ist sehr bemerkenswert und darauf sollten wir besonders achten. Der König redet diesen Mann mit Freund an. Er redet ihn mit Freund an. Wenn wir das so nun nehmen, dann müssen wir feststellen, es gibt einen Tag X. Ja, die Zeiger der Weltenuhr werden sich eben nicht unaufhörlich drehen. Einmal werden sie doch angehalten. Und bei der Vollendung des Zeitalters, wie es im Text wörtlich heißt, im Griechischen gibt es kein Wort für ewig, wird es eine Aussortierung geben. Wo stehe ich? Wo stehst du? Wo stehen wir? Und die Engel werden in unserem Gleichnis beauftragt, auszusortieren. Jesus beschreibt das, was dann folgt, als einen schmerzlichen Prozess. Aber es ist ein Prozess der Läuterung. Für diejenigen, die sich als Mitläufer einfach darunter gemischt haben. Der Feuerofen, der hier genannt wird, ist wohl eher ein Schmelzofen und nicht als ein Ofen zum Heizen, an dem man sich an kalten Tagen wärmen kann. Der Schmelzofen dient nämlich zur Läuterung, zur Reinigung, also zur Befreiung von Schlacke bei Metallen. Als ich mal mit einem Goldschmied so länger gesprochen hatte und wir schließlich auf das Thema Läuterung zu sprechen kamen, fragte ich ihn, wie er denn erkennen könne, wann Silber geläutert sei. Er sagte mir, wenn im Schmelzofen das flüssige Silber so wie ein Spiegel geworden ist und ich mein Gesicht, wenn ich da reinschaue, sehen kann, dann ist es soweit. Dann ist es geläutert. Das ist mir zu einem Bild geworden. Wenn ich mich selbst erkennen kann, wenn ich mich im Lichte Gottes erkennen kann, wie Gott mich gewollt und gemeint hat, dann ist es richtig. Dann ist die Läuterung da. Dann bin ich richtig in den Augen Gottes. Und dieser Läuterungsprozess nennt die Bibel Buße, Umkehr. Habt ihr das verstanden? Jesus hat diese Frage an seine Zuhörer, natürlich in erster Linie an seine Jünger, gerichtet. Und sie antworteten ja. Ja, es ist auffällig, wenn wir das alles hier so hören. Jesus ist bei seiner Beschreibung von Himmelreich sehr zurückhaltend und malt es nicht so in bunten grellen Farben aus, wie da man das so manchmal von irgendwelchen schwärmerischen Spekulanten hört. Vielleicht wollte er gerade da mit schwärmerischen Spekulanten vorbeugen, die einfach meinen, alles genau zu wissen, so wie es in Zukunft sein wird. Jesus hält sich da zurück. Aber die Botschaft ist eindeutig. Und die Frage an uns, wo finde ich mich wieder, ist eindeutig. Ja, dann ist da noch der letzte Satz in unserem Abschnitt, der gar nicht so recht in den bisherigen Text hineinpasst. Darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Vielleicht hatte der Evangelist den Satz hier an diese Stelle eingefügt, weil von Reich der Himmel oder von Schatz die Rede ist, wissen wir nicht. Aber auch dies sagt uns dennoch etwas in unserem Zusammenhang. Der Schatz, das Wort Gottes also, ist ein unausschöpfliches Meer. Und wer darin forscht und ein Jünger oder Schüler ist, wie man auch übersetzen kann, der dann, also ein Schüler ist ja jemand, der noch lernt, der kann aus dieser Schatzkammer eben Bekanntes, was vielleicht verschüttet war, und auch noch Unbekanntes, was er noch nicht entdeckt hat, herausholen. Denn in dieser Schatzkammer ist alles zu finden, was Bestand hat für das jetzige Leben und Bestand hat sogar für das zukünftige Leben. Zum Schluss der Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal beschreibt in seinem Buch Pensée, zu Deutsch Gedanken, Folgendes: Die Heilige Schrift enthält genug Klarheit, um die Auserwählten zu erleuchten, und genug Dunkelheit, um sie demütig zu machen. Amen.